Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. In dieser Folge möchte ich die Frage aller Fragen stellen. Was ist guter Unterricht? Vielleicht oder ziemlich sicher kennen Sie die 10 Prinzipien guten Unterrichts des Schulpädagogen Hilbert Meyer. Aber um die geht es in dieser Folge nicht. Vielmehr erfahren Sie etwas zu 3 Merkmalen guten Unterrichts oder genauer effektiven Unterrichts. 7 weniger als bei Meyer, aber dafür basierend auf tatsächlicher Forschung.
Worum geht es in dieser Folge?
Ich möchte Ihnen die Studie Generic Dimensions of Teaching Quality, auf Deutsch Basisdimensionen der Unterrichtsqualität, von Anna-Katharina Pretorius, Eckhard Klime, Benjamin Herbert und Petra Pinger vorstellen. Erschienen 2018 im ZDM Mathematics Education. Die Studie stammt aus dem Grenzbereich zwischen pädagogischer Psychologie und Didaktik. Zum Inhalt: Es werden 3 wesentliche Merkmale von Unterrichtsqualität thematisiert, nämlich Classroom Management, konstruktive Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie kognitive Aktivierung. Es wird zunächst erklärt, wie genau diese 3 Dimensionen gewonnen wurden, also warum es genau diese 3 Dimensionen sind, mit denen man Unterrichtsqualität sinnvoll beschreiben kann. Dann werden die theoretischen Hintergründe erläutert und dabei werden insbesondere Bezüge zu zahlreichen lernpsychologischen Erkenntnissen geknüpft. Im nächsten Teil werden bisher vorliegende Ergebnisse zur Reliabilität und Validität dieses Modells zusammengefasst, also gezeigt, wie gut es sich tatsächlich eignet, um Unterrichtsqualität zu beschreiben. Und schließlich werden exemplarisch 3 Beispielunterrichtsstunden anhand des Modells analysiert. Sie sehen schon, es handelt sich um eine Arbeit, die sich nicht so recht einordnen lässt. Sie enthält Elemente eines quantitativen Reviews, aber auch qualitativer Einzelfallforschung. Durch diese verschiedenen Zugänge liefert sie eine einzigartige Sammlung von Forschungsergebnissen zur Beschreibung von Unterrichtsqualität. Die Studie ist frei zugänglich und ich verlinke sie, falls Sie selbst genauer nachlesen möchten.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Diese Frage ist dieses Mal schnell beantwortet. Sie sind interessant, weil sie den Kernbereich der Arbeit jeder Lehrerin und jedes Lehrers betreffen: das Unterrichten. Für diese Kerntätigkeit liefert die Studie Qualitätsstandards, die als verlässliche Reflexionsgrundlage genutzt werden können. Wichtig dabei: Das untersuchte Modell wurde zwar ursprünglich im Kontext des Mathematikunterrichts entwickelt, die Dimensionen sind jedoch so konzipiert, dass sie generischer Natur sind. Und das bedeutet, dass sie über alle Schulfächer, Klassenstufen und möglicherweise sogar Länder und Kulturen hinweg anwendbar sind. Vor allem ist die Studie aus meiner Sicht für Lehrerinnen und Lehrer aber deshalb interessant, weil sie zeigt, welche unfassbar riesige Menge an Forschungsergebnissen zum Thema Unterrichtsqualität bereits vorliegt. Von denen nebenbei gesagt in der Praxis aus meiner subjektiven Perspektive noch nicht allzu viele ankommen. Und wie groß trotzdem die Übereinstimmung dieser Ergebnisse im Hinblick auf die Eingrenzung des Gegenstands ist. Und das, obwohl aus völlig unterschiedlichen Perspektiven und in völlig unterschiedlichen Kontexten völlig unterschiedliche Fragestellungen untersucht wurden. Am Ende kommen viele verschiedene Forscherinnen und Forscher zu einer relativ einheitlichen Vorstellung dessen, was effektiven Unterricht ausmacht. Und den Überblick hierüber liefert diese Studie. Und vielleicht noch eine Sache: Die Studie zeigt auch, was empirisch gewonnene Modelle der Unterrichtsqualität von populären Konzepten wie den 10 Meyerschen Prinzipien, die keinen empirischen Hintergrund haben, abgrenzt und welche Auswirkungen dies auf die jeweilige Aussagekraft hat.
Was wurde genau erforscht?
Der Untersuchungsgegenstand der Studie sind 3 Basisdimensionen von Unterrichtsqualität. Damit beziehen sich die Forscherinnen und Forscher um Anna-Katharina Pretorius auf bereits vorliegende Untersuchungen, die bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Damals wurden in den ersten international vergleichenden Schulleistungsuntersuchungen wie TIMSS, die Abkürzung für Trends in International Mathematics and Science Study, zum ersten Mal riesige Mengen von Schulklassen untersucht und anhand dieser Untersuchungen konnte man Zusammenhänge herstellen zwischen erwünschten Effekten von Unterricht und bestimmten Merkmalen von Unterricht. Und zunächst waren das erst einmal eine ziemlich große Menge von Merkmalen. Kann man sich in Bezug auf Unterricht ja denken, da gibt es hunderte von Einzelaspekten, die pädagogische, didaktische und methodische Aspekte betreffen. Anfang des 21. Jahrhunderts begannen dann Wissenschaftler wie Eckhard Klime, der auch Mitautor der in dieser Folge vorgestellten Studie ist, zu untersuchen, inwieweit sich diese vielen Einzelaspekte systematisieren lassen. Das Verfahren, das dazu verwendet wurde, heißt explorative Faktorenanalyse. Nur ganz kurz, mit diesem statistischen Verfahren kann man aus den Beobachtungen vieler Variablen, in diesem Fall einzelnen Merkmalen von Unterricht, auf wenige diesen zugrunde liegenden, nicht direkt beobachtbaren Variablen, die Faktoren genannt werden, schließen. Voraussetzung für die Anwendung sind große Datensätze, und die hatte man in Bezug auf Unterrichtsmerkmale eben durch die groß angelegten Schulvergleichsstudien. Man schaute also zunächst, welche einzelnen Merkmale von Unterricht mit erwünschten Resultaten dieses Unterrichts in Verbindung stehen und dann, wie sich diese Merkmale systematisch zusammenfassen lassen. Ergebnis dieses Prozesses waren die drei Basisdimensionen. Die Dimensionen sind hier nichts anderes als Faktoren. Die erste Dimension wurde Classroom Management genannt. Sie umfasst Merkmale wie effektiven Umgang mit Störungen, Klarheit der Regeln und den Überblick der Lehrperson über das Geschehen. Die zweite Dimension wurde als produktive Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bezeichnet und sie umfasst unter anderem die Merkmale der Sensibilität der Lehrperson für individuelle Bedürfnisse, die Abwesenheit von Leistungsdruck und den wertschätzenden Umgang. Die dritte Dimension wurde als kognitive Aktivierung bezeichnet. Sie umfasst herausfordernde Aufgaben und das Schaffen von Anlässen für eigene Erkenntnis der Schülerinnen und Schüler. Sie bezieht sich nicht allgemein auf die Aktivierung der Schülerinnen und Schüler, wie etwa bei Hilbert Meyer, sondern auf die intensive geistige Auseinandersetzung mit einem Gegenstand. Dies alles sozusagen als Vorinformation. In der Studie von Pretorius Kolleginnen und Kollegen wurden diese drei Dimensionen nun unter verschiedenen Blickwinkeln näher beleuchtet. Die Forscherinnen und Forscher betteten die drei Basisdimensionen in einen theoretischen Rahmen ein, indem sie anhand einer Vielzahl von Befunden aus der Lern- und Motivationspsychologie begründeten, warum eine günstige Wirkung genau dieser drei Dimensionen auf kognitive und motivationale Unterrichtsergebnisse zu erwarten ist. Im empirischen Teil sammelten sie zum einen vorliegende Studienergebnisse, um Aussagen darüber treffen zu können, wie sich das Modell über verschiedene Kontexte hinweg generalisieren lässt. Ursprünglich war es anhand von Mathematikunterricht in bestimmten Jahrgangsstufen entwickelt worden und wie gut es Unterrichtsqualität tatsächlich beschreibt. Zentrale Fragen sind hier, kann man mit den drei Dimensionen Unterrichtsqualität wirklich umfassend beschreiben und sagen hohe Ausprägungen der drei Dimensionen auch wirklich hohe Ausprägungen erwünschter Unterrichtsergebnisse vorher? Und schließlich analysierten sie drei konkrete Fallbeispiele aus der Praxis in Bezug auf die drei Basisdimensionen.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Ausgangspunkt der Überlegungen zur theoretischen Fundierung ist die Annahme, dass Unterricht auf kognitive wie nicht kognitive Ergebnisse zielt. Kognitive Ergebnisse wären zum Beispiel Wissen und Fertigkeiten. Nicht-kognitive Ergebnisse wären zum Beispiel Zielorientierungen, fachspezifisches Interesse oder auch allgemeines Wohlbefinden. In der Studie wird ausführlich dargelegt, wie Classroom-Management mit aktiver Lernzeit und störungsfreier Arbeitsatmosphäre zusammenhängt, produktive Unterstützung, Differenzierung, angemessenes Lerntempo und die Berücksichtigung von individuellen Interessen bei gleichzeitiger Abwesenheit von Druck und Wettbewerb ermöglicht, und wie kognitive Aktivierung in Form herausfordernder Problemstellungen anstatt repetitiver Tätigkeiten und enger Fragestellung die Voraussetzungen für tiefere Verstehensprozesse und den Aufbau flexibel anwendbaren Wissens darstellt. Im empirischen Teil fanden Praetorius Kolleginnen und Kollegen anhand von vorliegenden Datensätzen zunächst, dass die bloße Struktur des Modells, also die drei Dimensionen als Faktoren, die einzelnen beobachtbaren Merkmalen von Unterrichtsqualität zugrunde liegen, immer wieder bestätigt werden konnte. Dies bedeutet, dass empirisch erhobene Daten in verschiedenen Studien zur Unterrichtsqualität immer wieder gut zu den theoretischen Annahmen des Modells passen. Oder anders, empirische Daten und Modell passen sehr gut zusammen. Als nächstes wurde überprüft, ob Erhebungen der Unterrichtsqualität anhand der drei Dimensionen zeitlich stabil sind. Die zeitliche Stabilität über Zeiträume von mehreren Wochen bis 1,5 Jahren ist vor allem für die Dimension Classroom Management sehr hoch, wenn Schülerinnen und Schüler als Informationsquelle genutzt werden. Bei Einschätzungen durch Lehrpersonen waren alle drei Dimensionen sehr stabil über die Zeit. Zu nicht ganz so eindeutigen Ergebnissen kamen die Forscherinnen und Forscher, was die Vorhersagekraft des Modells in Bezug auf kognitive und motivationale Unterrichtsergebnisse betrifft. Bei diesem Aspekt geht es darum, wie gut die Unterrichtsmerkmale die Unterrichtsergebnisse vorhersagen können, daher spricht man von prädiktiver Validität. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Ausprägung der drei Basisdimensionen im Unterricht und Messungen der kognitiven und motivationalen Ergebnisse des jeweiligen Unterrichts konnte nicht in allen analysierten Studien festgestellt werden. Grundsätzlich kann man aber sagen, Classroom Management und kognitive Aktivierung sagen kognitive Lernerfolge gut voraus, während Classroom Management und produktive Unterstützung gute Prädiktoren für die Motivation der Schülerinnen und Schüler sind.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Es gibt verschiedenste Kontexte der schulischen Praxis, in denen über Unterrichtsqualität gesprochen wird. In der zweiten Phase der Lehrerbildung wird das Thema kontinuierlich thematisiert und Referendarinnen und Referendare werden für die Qualität ihres Unterrichts bewertet. Auch für die dienstliche Beurteilung von Lehrerinnen und Lehrern ist die Qualität des gehaltenen Unterrichts ein zentrales Kriterium. Und zunehmend wird auch im ganz normalen schulischen Alltag über dieses Thema gesprochen, beispielsweise im Rahmen kollegialer Hospitationen. Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht genau zu wissen, worüber man da spricht. Und dafür braucht man eben gesicherte Annahmen. Wenn Unterrichtsqualität auf rein subjektiven Überzeugungen beruht, kann man eigentlich nicht von Unterrichtsqualität sprechen, höchstens von persönlichem Gefallen. Und das ist natürlich besonders problematisch in Situationen, in denen Unterricht bewertet wird und diese Bewertung Konsequenzen für eine Person hat. Die Basisdimensionen bieten einen überschaubaren Rahmen, um abseits von subjektiven Vorlieben und Abneigungen über Unterricht zu sprechen. Allerdings sind sie als Tiefenstrukturen von Unterricht im Gegensatz zu sogenannten Oberflächenmerkmalen nicht direkt als Lehrerinnen und Lehrerverhalten beobachtbar, sondern sie ergeben sich aus der Interaktion aller Beteiligten. Kurz zum Hintergrund dazu: Zu den Oberflächenmerkmalen zählen die Organisationsformen, Sozialformen, Methoden und Medien. Diese bieten sich zwar als vermeintliche Indikatoren von Unterrichtsqualität an, weil man sie eben so schön direkt beobachten kann. Wir wissen aber spätestens seit einer Studie von Mareike Kunter und Tamar Voss aus dem Jahr 2013, dass Oberflächenmerkmale und Tiefenstrukturen relativ unabhängig voneinander variieren. Das bedeutet, dass bestimmte Oberflächenmerkmale nicht zu bestimmten Ausprägungen der Tiefenstrukturen führen. Oder andersherum, hohe oder niedrige Ausprägungen der Tiefenstrukturen können sich aus völlig unterschiedlichen Oberflächenmerkmalen ergeben. Vom Einsatz einer bestimmten Unterrichtsform oder Methode können beispielsweise kaum Rückschlüsse auf die kognitive Aktivierung gezogen werden. Oberflächenmerkmale sagen über die tatsächliche Qualität von Unterricht folglich ziemlich wenig aus. Darum ist es übrigens auch verwunderlich, dass so viel über sie gesprochen wird. Umso erfreulicher ist es, dass die drei Basisdimensionen auch zunehmend Einzug in die Praxis halten. Beispielsweise in Form eines seit 2021 eingesetzten Beobachtungsinstrumentes, das Lehrerinnen und Lehrern in Baden-Württemberg zur Verfügung steht.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Obwohl in der vorgestellten Studie große Teile der Forschung zu den drei Basisdimensionen zusammengefasst werden, gibt es auch seit 2018 noch neue Studien zu diesem Modell. Ich möchte aber statt auf diese lieber auf ein paar Forschungsergebnisse zu anderen Modellen der Unterrichtsqualität eingehen. Die drei Basisdimensionen eignen sich durch ihre sparsame Faktorenstruktur hervorragend für Forschung, aber es gibt auch andere Modelle, die empirisch gut abgesichert sind, sich ebenfalls auf Tiefenstrukturen beziehen, aber stärker zwischen verschiedenen Dimensionen differenzieren. Für praktische Zwecke, also beispielsweise zur Nachbesprechung von Unterricht, mögen sie sich aus diesem Grund sogar besser eignen als die drei Basisdimensionen. Ich reiße zwei dieser Modelle nur kurz an, verlinke aber weitere Informationen. Das QAIT-Modell, ein Akronym aus Quality, Appropriateness, Incentives und Time von Robert Slavin, wurde bereits Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt und enthält die vier Dimensionen strukturelle Qualität der Instruktion, angemessene Herausforderung, motivierende Anreize und tatsächliche Lernzeit. Die Seven C's of Effective Teaching von Ronald Ferguson und Charlotte Danielson enthalten sieben Dimensionen. Classroom Management, Challenge, also Herausforderung, Care, wertschätzenden Umgang, Captivation, also Motivierung, Confirmment, gegenseitiges Feedback, Clarity, Klarheit und Consolidation, also Sicherung von Lernergebnissen. Und obwohl es all dies gibt, ist mein persönlicher Eindruck, und ich kann mich natürlich täuschen, dass die 10 Prinzipien von Hilbert Meyer in Deutschland immer noch deutlich weiter verbreitet sind als alle anderen Modelle der Unterrichtsqualität. Mehr als ein subjektiver Eindruck ist auf jeden Fall, dass diese oft in einem Atemzug mit den empirischen Modellen genannt werden. Und das ist definitiv irreführend. Es gibt zu diesem Modell keine Studien und die Herleitung der 10 Prinzipien ist an keiner Stelle expliziert. Die Forschung zum Thema Unterrichtsqualität ist weiterhin im Gange und es gibt vor allem interessante Überlegungen, wie allgemeine Dimensionen durch fachspezifische ergänzt werden können. Hier wird sich noch vieles tun, aber die Studie von Pretorius, Kolleginnen und Kollegen, war ein Meilenstein, in dem sie empirische und theoretische Aspekte auf bisher einzigartige Weise integriert hat. Für mich eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.